Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler, Jurist, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen.
Ich freue mich.
Wir haben Annegret Kramp-Karrenbauer und die ganze neue Situation jetzt tagelang liegen lassen. Wir haben ihr quasi sozusagen Schonfrist gegeben aus nur einem Grund. Ich wusste, dass Sie heute kommen.
Das freut mich aber ganz gewaltig. Dann können wir ja einen großen Aufschlag tätigen.
Wir müssen heute ganz viel analysieren, wie sich diese Republik neu sortiert hat oder vielleicht auch nicht, wie diese große Koalition dasteht, die ja schon wieder eine erste, ja, fast Krise hatte, die sie überwunden hat oder zumindest abgewendet hat durch einen Kompromiss. Es geht da um diesen Abtreibungswerbeparagraphen 219a. Wir werden darüber reden und der blickt natürlich heute auch nach London, nach Brüssel, der Brexit und wahrscheinlich die Erkenntnis, alle Probleme, die wir hier haben, sind am Ende doch winzig gegen die Probleme der europäischen Nachbarn.
Ja, das ist absolut. Großbritannien, aber auch Frankreich, wo wir erleben, dass die beiden klassischen Demokratien dieses Kontinents in heilloser fast Auflösung sind. Eine Heilsgestalt wie Macron, auch darüber haben sie ja die Woche viel gesprochen, bei dem wir erleben, dass der Lack ab ist und vor allem das zweite große Problem erscheint, wenn ein Volkstribun seine Macht verliert und die Parteien zerschlagen sind, dann rebelliert das Volk und die Macht liegt irgendwann möglicherweise auf der Straße. Das zeigt auch, welche Qualität starke Parteien haben, die eben mehr sind als bloß eine Bewegung.
Das ist dann wieder der Blick auf Deutschland. Albrecht von Lucke, mein Gast heute. Ich bin Corbinian Frenzel, wünsche einen schönen guten Tag. Kompromisse finden kann sie, diese große Koalition. Sie hat eingefunden im Streit um den Paragraphen 219a, das Werbeverbot für Abtreibung. Der soll nicht gestrichen werden, wie von SPD, FDP, Grünen und Linken gefordert, aber er soll entsprechend verändert werden, damit Ärzte und Krankenhäuser künftig darüber informieren können, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Richtige Werbung dagegen soll verboten bleiben. In der Sache, lieber Albrecht von Lucke, klingt das für mich nach einem guten Mittelweg.
Ja, absolut. Es ist ja vor allem auch ein Mittelweg, das muss man sagen, der dem Grundgesetz Rechnung trägt und der deshalb nicht nur einer ist, der sich quasi die CDU sich zu eigen machen kann. Wir müssen es immer noch bewusst machen.
Der Schutz des Lebens.
Worum es bei der Abtreibung geht. Es ist ja weiterhin, das ist der Kompromiss, den das Bundesverfassungsrecht getroffen hat. Es ist weiterhin ein Vergehen, das aber straffrei gestellt wird. So, das heißt, es wird nicht behandelt wie jede medizinische Tätigkeit. Das heißt, das Werbeverbot, auf das die CDU auch ihrem ganzen Kanon der Überzeugung Wert legte und ihm Rechnung trug, bleibt dementsprechend bestehen. Es wird aber sehr viel klarer, unter welchen Rechten, unter welchen Möglichkeiten die Frauen ihre Abtreibung tätigen können und die Ärzte auch die Möglichkeit haben, das darüber zu informieren. Das war der eigentliche Kasus, der geregelt werden musste. Die SPD hat meines Erachtens auch hier wieder das Problem und den Fehler begangen, dass sie sich zum Teil zu sehr in die Bresche geschlagen hat, zu viel gefordert hat. Der Kompromiss ist meines Erachtens rechtlich völlig gesetzes- und auch grundgesetz- und verfassungskonform. Aber das Problem der SPD besteht darin, sie hat zu viel gefordert, deswegen fällt es ihr jetzt schwer, die Veränderungen, die nicht ungravierend sind, dass eben sehr viel klarer informiert wird, dass auch die Ärzte mehr Sicherheit bekommen, um nicht mehr den massiven Angriffen, auch Übergriffen zum Teil ja, von sogenannten selbsternannten Lebensschützern, die rigide vorgegangen sind, denen nicht mehr ausgesetzt zu sein. Das ist meines Erachtens eine sachgerechte Lösung, aber die SPD hat wieder das Problem, dass ihre Anhänger eigentlich mehr erwartet haben.
Sie hat natürlich, das muss man an dieser Stelle jetzt auch sagen, gesellschaftliche Gruppen hinter sich. Es gibt jetzt auch größere Unzufriedenheit mit diesem Kompromiss. In der Opposition ist das vielleicht ein naturgemäßer Reflex, aber beispielsweise auch die Ärztin, die diese ganze Sache als politische Debatte ja losgetreten hat, indem sie nämlich verurteilt wurde, Christine Hähnel, die auf ihrer Website unter einem Spiegelstrich angekündigt hatte, dass sie eben auch Schwangerschaftsabbruchsberatung und Abbrüche vornimmt. Die zum Beispiel selber hat sich auch sehr unzufrieden gezeigt. Also es gibt da wohl eine gesellschaftliche Gruppe, die wahrscheinlich gar nicht so klein ist, die sagt, das ist ein Paragraph, wir verstehen die Intention, aber letztendlich ist es ein Paragraph, ein Gängelungsparagraph.
Ja, natürlich. Es ist sogar noch dramatischer. Es gibt einen regelrechten Riss zum Teil in der Gesellschaft. Aber das ist ja gerade die Schärfe der Auseinandersetzung, die wir in dem Falle seit 40 Jahren haben. Es gibt natürlich auch einen erheblichen Teil der Gesellschaft, vor allem auch übrigens Frauen, die für sich das Recht reklamieren, gänzlich ohne jede rechtliche Regelung mit dem ungeborenen Leben umgehen zu können. Es gibt natürlich klassische Demonstrationen der alten Couleur, mein Bauch gehört mir. Diese Tradition gibt es auch. Und dementsprechend kann natürlich die SPD, können überhaupt übrigens vor allem die Volksparteien niemals allen Gruppierungen Rechnung tragen. Sie werden immer gewisse Teile der Gesellschaft, hier vor allem natürlich manchmal die vielleicht besonders auf das Selbstbestimmungsrecht rekurrierenden Frauen, sie werden sie zum Teil ihnen nicht Rechnung tragen können in Gänze. Aber das ist das Problem. Man muss natürlich bei einer solchen Debatte, bei Politik und obendrein in einer großen Koalition immer darauf ankommt, gute Kompromisse zu finden. Man muss im Vorfeld berücksichtigen, wie weit bin ich in der Lage, eine gute, sachgerechte Lösung zu finden, die mit dem Koalitionspartner, aber auch mit der Verfassung in Übereinstimmung steht. Und dass dort andere Kräfte darüber hinaustreiben, das ist immer klar.
Das Spannende ist ja, dass das jetzt ausgerechnet in dieser Woche so schnell gelungen ist, eine sachgemäße Lösung zu finden. Denn Sie haben die SPD genannt, die da offenbar mal wieder ein Feld gefunden hat, wo sie sagte, hier können wir mal Profil zeigen. Aber Gleiches gilt ja auch jetzt neuerdings für die CDU, wo wir eine Vorsitzende haben, die, das wissen wir, gesellschaftspolitisch konservativer unterwegs ist als ihre Vorgängerin Angela Merkel. Wo man ja schon hätte erwarten können, das ist so ein erster Moment, wo sich beide Seiten mal richtig profilieren wollen. Ausgeblieben.
Ja, in der Tat ausgeblieben, beziehungsweise man muss es so formulieren, Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich durchaus behauptet in Teilen, denn der klassische Grundsatz, Werbeverbot bleibt bestehen, das war ja die Hauptposition der CDU, dem ist Rechnung getragen worden. Man muss allerdings auch hinzufügen, es gibt natürlich auch erhebliche Teile in der SPD, ich denke vor allem auch Andrea Nahles, die überzeugte Katholikin auch ihrerseits und übrigens auch in der Wählerschaft erhebliche Teile der SPD, die kein Verständnis dafür gehabt hätten, wenn zum Beispiel die CDU anschließend Front gemacht hätte und gesagt hätte, was ist eigentlich möglich, wenn wir plötzlich die Werbefreiheit freigeben. Das war ja schon davor das Druckmittel, dass man sagte, was kann dann alles plakatiert werden. Dann, das heißt, in dem Augenblick war es für die SPD auch schwierig, maximale Positionen zu beziehen. Ich hielt es übrigens auch aus den genannten Gründen für verfassungsrechtlich unklug. Und das Zweite ist natürlich eine noch gravierende Position. Die SPD hat natürlich kaum machtpolitische Trümpfe in der Hand. Wie sollte
sie
die
hätte
SPD,
eine Mehrheit gehabt im Bundestag.
Ja, aber die Mehrheit kann sehr schnell dazu führen, dass die CDU sagt, dann gehen wir aus der Koalition raus. Das ist doch alles, sind doch alles Bruchpunkte. Was soll die SPD? Die SPD hat große Schwierigkeiten, eine Koalition zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu einer Machtprobe zu führen, bei der natürlich Frau Kramp-Karrenbauer nicht auf dem ersten Feld, ich glaube übrigens auch ein Feld, was sie aus Überzeugung hält, nämlich das Wertehaltige der CDU, das konservative Feld, das Feld des Cs, was sie von Anfang an auch auf den Parteitagen, auf den Regionalkonferenzen als ihr Feld, ihre eigentliche Grundüberzeugung markiert hat, da hat die SPD große Schwierigkeiten mit einer Position, es zum maximalen Bruch oder gegebenenfalls ja zum Bruch sogar der Koalition bringen zu lassen. Dafür muss sie ein, glaube ich, viel wichtigeres Feld finden, denn ein letztes doch ganz klar. Die Karten sind momentan auch in der Machtkonstellation der Großen Koalition völlig ungleich verteilt. Bei Neuwahlen rauscht die SPD allen Umfragen zufolge auf unter 15%. Das heißt, ihr Machtmittel ist ausgesprochen gering, wohingegen die CDU gerade nach den Regionalkonferenzen ziemlich stark dasteht und die Option hätte, es sogar darauf ankommen zu lassen.
Dieses Kartenspiel müssen wir uns gleich zur Hand nehmen. Albrecht von Lucke, und vielleicht ein wenig neu mischen, die GroKo in neuer Führungssituation, was da noch kommen mag. Tag 6 der neuen Führung. Vor knapp einer Woche hat die CDU ihre Führungsfrage geklärt. Annegret Kramp-Karrenbauer ist die neue Chefin. Wobei die echte Chefin, Albrecht von Lucke, ist natürlich nach wie vor Angela Merkel, oder?
Ja, natürlich ist sie das, was die Politik der Bundesrepublik anbelangt. Das bleibt sie auf bisher noch unbestimmte Zeit. Aber wir merken natürlich schon, dass, und das haben wir gerade diskutiert, auf den innenpolitischen Feldern, deren Feldern auch, wo eine Partei Konturen versucht zu erlangen. Da beginnt natürlich jetzt das Profilierungsunternehmen Annegret Kramp-Karrenbauer.
Aber das kann natürlich auch unglaublich anstrengend werden. Ich habe gerade dadurch, dass ich das Buch des geschätzten Kollegen Markus Feldenkirchen auf dem Nachttisch liegen habe, die Schulz-Story, so Erinnerung an den Wahlkampf Martin Schulz, SPD-Chef, der sich abrackerte auf den Marktplätzen und Sigmar Gabriel als Außenminister die ganzen schicken Termine hatte, in der Welt rumjettete, überall in den Nachrichtensendungen war. Und wenn ich mir jetzt diese Woche angucke, Angela Merkel in Marrakesch, UNO-Migrationspakt, wenn man nur gestern schaut, im Bundestag, großer Auftritt bei der Fragestunde, großer Auftritt auch in den Nachrichtensendungen dadurch, heute Bundestag, später große Bühne Brüssel, da bleibt nicht so richtig viel Scheinwerferlicht für AKK.
Ja, das kann sein. Das wird man aber auch beobachten müssen. Es ist zunächst ja ganz klar, die Aufgabenteilung wird klassisch sein. Annegret Kramp-Karrenbauer wird die Innenpolitik zum Teil wesentlich mehr bespielen, die gesellschaftspolitischen Themen auch, um der CDU stärker Kontur zu verleihen. Da kann man zuspitzen, war eigentlich sogar die 219a-Debatte eine Steilvorlage, die ihr widerfahren ist und sie ist dadurch mit einer gewissen Profilierung sogar herausgekommen.
Ja, okay, man könnte aber natürlich auch sagen, sie ist damit mit dem klassischen GroKo-Kompromissgeist rausgekommen. Also sie hat da jetzt ja nicht in Seehofer russische Manier irgendwie lange große Konfliktlinien aufgebaut, die man dann.
Na, das wäre ja auch nicht vernünftig. Sie müssen ja sehen, was ist denn der Job einer Parteivorsitzenden? Sie muss doch versuchen, die drei Stränge, die letztlich in der CDU übrigens auch ihrer Überzeugung nach zusammenlaufen. Der christliche, der christlich-soziale, kann man so sagen. Und der kommt interessanterweise genau in der 219a-Debatte ja in doppelter Hinsicht zum Ausdruck. Einmal Schutz des ungeborenen Lebens, auf der anderen Seite auch die soziale Frage, wie geht es den Frauen? Wie wird ihnen Rechnung getragen? Das beides muss natürlich in einer Kompromisslösung aufgehoben werden. Dann aber auch der konservative Aspekt, auch das C, auch die Frage ungeborenen Lebens. Und dann ein Stück weit, und das wird es dann spannend machen, das ist der liberal-wirtschaftliche Aspekt. Und da wird es natürlich hochspannend, ob denn doch Friedrich Merz noch einmal wieder, der große Überflieger, der nicht einmal die Nationalhymne auf dem Parteitag abgewartet hat. Das hätte man ja sich doch wenigstens erhoffen wollen bei einem Menschen, der sich die CDU wieder rückerobert. Aber er war, selbst als die Hymne gesungen wurde, schon nicht mehr gesehen. Die Frage ist ja doch, ob er jetzt noch einmal mit großem Aufschlag zurückkommt, vielleicht sogar von ihr zurückgeholt wird. Sie hat jetzt in Kürze ja wohl ein Gespräch mit ihm. Da wird man sehen, inwieweit auch die Neuaufstellung der Union, das ist ja eine hochspannende Frage. Also auch die Frage, wie wird diese Partei geeint werden, durch eine möglicherweise Agenda, ein Team mit verschiedenen Personen gelingt.
Also Sie waren ja jemand, der sehr gegen Friedrich Merz war für den Parteivorsitz in Ihren Analysen. Jetzt würden Sie aber sagen, wäre gut, wenn er mit an Bord wäre?
Das sage ich nicht unbedingt, denn die Frage wird sein, und das ist auch übrigens eine hochmachtstrategische Frage, die Frage, wo an Bord er denn anlandet, ist ja eine ganz große Frage gegenwärtig. Es wird ja bereits darüber spekuliert, ob er auch sogar im Kabinett Platz nehmen könnte, wenn beispielsweise Herr Altmaier nach der Europawahl einen Job in Europa finden könnte. Da werden neue Kommissionsposten besetzt und andere Jobs könnten frei werden. Da ist die Frage, ob Herr Merz dann plötzlich Wirtschaftsminister werden könnte. Dass das unter Angela Merkel vonstatten geht, halte ich dann doch für problematisch, zumal ja eines auch ganz klar ist. Die Grundfrage der beiden starken Frauen in der CDU wird sein, wird man den, den man gerade geschlagen hat, jetzt gleich sich wieder als Konkurrenten aufbauen? Also eine ganz, ganz hart scharfe Abwägungsfrage. Aber die Grundfrage ist natürlich schon die neue Parteivorsitzende hat ja klar gemacht, sie braucht ein Team. Und da reiten natürlich jetzt auch die Unterlegenen. Also das Merz-Lager reitet darauf rum, dass ja die große Lichtgestalt auch nicht drangeben will. Sie versuchen jetzt natürlich einen Platz für ihren Mann denn doch nochmal zu finden, wenn er denn überhaupt ein Interesse daran hat, ein zweiter Mann zu sein. Also ich will damit sagen, der Grund, warum ich meine, dass die Lösung mit Kramp-Karrenbauer nach wie vor die beste ist, war immer das Argument, sie ist in der Lage, die ganze Breite, übrigens auch bodenständig zu verkörpern und nicht in einer Weise abgehoben, auch mit großen Hypotheken, die Friedrich Merz mitgebracht hätte, ob des Ausstiegs in die Finanzwirtschaft und verschiedenen Loyalitäten. Das, meine ich, ist die Stärke von Kramp-Karrenbauer. Die Frage wird sein, ob sie den anderen Teil, ich meine mehr den inhaltlichen Teil, eben den Wirtschaftsliberalen auch einbinden kann.
Frage ist natürlich auch, mich hat etwas erschrocken, die sehr offene Analyse von Alexander Gauland direkt nach der Vorsitzendenwahl, der gesagt hat, das ist ganz wunderbar für uns, also gar nicht mehr ein Blatt vor den Mund genommen hat.
Ja, aber das muss doch jede Opposition sagen. Frau Weidel sagte lustigerweise im Doppelschlag mit Frau Wagenknecht, das ist Merkel 2.0. Mein Argument war dann anderes. Ich bin der Meinung, dass Friedrich Merz, und das ist das Problem, das betraf gar nicht die Frage, dass er sich großes Einkommen erworben. Aber die Tatsache, dass er eben Verkörperung der Finanzindustrie ist, obendrein Verkörperung von BlackRock, also eines Agenten, eines Spielers, der ein ungeheures globales Kapital einbringt, auch letztlich genau die Verkörperung des Zusammenspiels von Kapital und Politik mit Drehtüreffekt und allem, das wäre natürlich für die AfD auch eine ungemeine Angriffsfläche im Osten gewesen. Also insofern.
Also Sie hätten jetzt nicht gejubelt und gesagt, wunderbar, wenn er es geworden wäre. Aber politisch ist das natürlich schon interessant. Ich glaube übrigens, eine gute Opposition, die Rhetorik beherrscht, muss natürlich sagen, das ist schlecht für das Land. Das Land zuerst, erst dann die Partei. Aber sei es drum, ist ja auch verschüttete Milch, er ist nicht gewählt, er ist aber knapp nicht gewählt.
Natürlich,
ich finde übrigens interessant, ich habe es gerade mal, weil man kommt ja mit diesen Zahlen durcheinander in diesen Tagen, 52, 48. Ich habe gedacht, Moment mal, Brexit-Referendum oder CDU-Parteivorsitz. Ja. Interessanterweise sind es fast auf die Kommastelle identische Zahlen.
Absolut.
Zerrissenheit.
Ja, alle demokratischen Entscheidungen sind momentan haucheng und das macht es natürlich auch für die Verantwortung tragen, so ungemein schwierig. Und natürlich muss Frau Kramp-Karrenbauer jetzt beweisen, dass sie die Stärke hat, die sie auf dem Parteitag hatte. Denn das größte Plus von Kramp-Karrenbauer ist ja, dass Merz an sich selber gescheitert ist. Er hat die Rede nicht gehalten, die jeder ihm zugetraut hat. Genau. Er hat quasi die Möglichkeiten weit unterboten. Sie ist über sich hinausgewachsen. Das hat ihn ein Stück weit auch entmythologisiert, hat die Lichtgestalt doch sehr schrumpfen lassen. Und trotzdem, jetzt ist der Job von Kramp-Karrenbauer, der zu zeigen, was sie kann.
Und das heißt ja wahrscheinlich nicht bis 2021 fleißig Kompromisse finden in der Großen Koalition. Das ist ja übrigens auch eine interessante Koalition, die wir spätestens ab Ende Januar haben, wenn auch Horst Seehofer zurückgetreten ist vom Parteivorsitz, dass die drei Regierungsparteien Vorsitzende haben, die nicht in Regierungsverantwortung in dieser großen Koalition sind.
Das muss sie aber nicht schwächer machen. Außerdem ist es ja so, interessanterweise war die Frage jetzt ja die, Frau Kramp-Karrenbauer wurde das gefragt und die CDU hat klar gesagt, jetzt geht sie nicht in Regierungsverantwortung. Es ist ja nicht ausgemacht, dass es nicht bei einer Rotation dann doch der Fall sein könnte. Ich rechne übrigens aber auch nicht damit, dass diese Regierung bis 2021 zwingend durchhält. Wer täte das von uns? Trotzdem ist es doch so, die Möglichkeiten der Profilierung auch jenseits der Koalition müssen nicht die schlechtesten sein. Das ist nicht ausgemacht, dass die Möglichkeit, ein Spielbein zu haben, also nicht eingebunden zu sein. Die gerade auch dann die Möglichkeit bieten, die Partei neu aufzustellen. Denn eines ist ja klar, Angela Merkel hat die Partei CDU in den 18 Jahren, wir haben es ja zum Teil gar nicht gemerkt, dass es in mittlerweile 18 Jahre waren. Wir haben die 13 Jahre ihrer Regierungszeit voll im Blick gehabt. Aber die 18 Jahre, eine so immense Zeit, in der hat sie die Partei natürlich enorm vernachlässigt. Also es bleibt auch viel zu tun, um eine schlagkräftige neue Partei aufzustellen und deutlich zu machen, was die Ziele sind. Aber ich bin mir da keineswegs sicher, vielleicht erleben wir, wenn denn die Koalition wirklich noch länger hält, das ist meines Erachtens überhaupt nicht ausgemacht, vielleicht erleben wir noch erstaunliche Rotationen.
Letzte Sitzungswoche im Bundestag vor Weihnachten, das ist der Berliner Politkalender. Was jetzt nicht verabschiedet wird, muss bis nächstes Jahr warten. Eine Abstimmung steht in einer knappen Stunde an, die Wahl des Vizepräsidenten des Bundestages. Ein Platz ist dann nach wie vor nicht besetzt, der Platz, der nach den Gepflogenheiten der AfD zusteht. Die anderen Parteien haben den ersten Kandidaten Albrecht Glaser dreimal durchfallen lassen, auch den neuen Vorschlag, die Abgeordnete Mariana Haarder-Kühnel bereits einmal heute, jetzt also der neue Versuch. Albrecht von Lucke, soll das Haus den Weg freimachen für die AfD-Frau?
Ja, ich meine schon lange, dass das sinnvoll wäre. Im Falle von Albrecht Glaser konnte man dagegen sein. Auch da war ich zurückhaltend, weil ich der Meinung bin, man soll sich nicht Konflikten aussetzen, die parlamentarisch angreifbar sind. Es ist die stärkste Oppositionskraft. Sie ist von 6 Millionen Menschen gewählt worden. Wir müssen dem erstmal auch die Achtung und den gebührenden demokratischen Respekt entgegenbringen. Frau Haarder-Kühnel ist eine Juristin. Sie ist nicht in einer Weise, das waren die inhaltlichen Gründe bei der Ablehnung von Albrecht Glaser, vehement, glaube bei ihm, anti-islamischer und möglicherweise sogar antisemitischer, aber das will ich nicht behaupten, vor allem anti-islamisch, das war bei ihm, er war großer Befürworter, der Satz des Islam gehört nicht zu Deutschland, da hatte man inhaltlich sehr stark...
Das haben auch schon Innenminister der CSU gesagt. Anschließend,
ja. In der Tat, das ist völlig richtig, wir haben dann mittlerweile eine ähnlich gelagerte Übernahme von Begriffen erlebt, aber ich will damit sagen, das konnte man inhaltlich noch stärker machen, da gab es noch andere Dinge, aber im Falle von Frau Haarder-Kühnel, das ist ja auch die Strategie der AfD gewesen, wir bringen jetzt eine weniger scharfe Politikerin, da wäre ich unbedingt der Meinung, da sollte man sagen, um sich nicht angreifbar zu machen, wir müssen auch parlamentarisch fair bleiben, das sind unsere Gepflogenheiten, also wird sie gewählt.
Schade, wir sind uns einig an dem Punkt, ich hätte jetzt gern mit Ihnen gestritten, wenn Sie das anders gesehen hätten, mir geht da gerade noch durch den Kopf, was man auch jahrelang, ich glaube eine ganze Dekade mit den Grünen gemacht hat, damals in diesen Posten verweigert. Bei der PDS-Linkspartei ging es dann ein bisschen schneller. Ich glaube, die inhaltliche Auseinandersetzung ist die entscheidende.
Ja. Und bei der PDS, ist ja erinnern, war es auch schwierig. Ich weiß noch genau, das war damals Biski, der ja auch enorme Schwierigkeiten hatte, gewählt zu werden. Also es war schon in der Tat, und es war letztlich nie, aus der Geschichte lernt man das, eher immer Munition für die Partei, die sich damit natürlich im Opferkurs, in ihrem Opferkult umso mehr suhlen konnte. Das ist nicht klug.
Es gab ja, und das würde wahrscheinlich für alle die sprechen, die das nicht so sehen, wie wir beide das hier sehen, gestern im baden-württembergischen Landtag einen Eklat ausgelöst durch eine Debatte, wo es auch schärfere Töne an die Adresse der AfD gab, wo ein FDP-Abgeordneter sagte, ihre Vorgänger sind im Stechschritt durch das Brandenburger Tor marschiert. Ein erboster AfD-Abgeordneter Wolfgang Gedeon hat im Landtag dann darauf reagiert im Wortgefecht mit der Landtagspräsidentin.
Herr Abgeordneter, es geht hier, ja, bitteschön.
Bekommen Sie erstmal einen Ordnungsruf.
Sie boykottieren hier Demokratie. Das hat nichts mit Demokratie. Das ist nicht Demokratie aller Deutschland. Das ist Demokratie aller Türkei, was Sie hier machen. Es geht nicht um die Geschäftsordnung, meine Damen und Herren. Es geht um demokratische.
Herr, Sie bekommen einen zweiten Ordnungsruf.
Die Landtagspräsidentin, die übrigens türkischstämmig ist, die Grünen-Politikerin Muhterem Aras, deswegen dieser Türkei-Vergleich. Und dann kam die Polizei. Das ist natürlich auch die AfD.
Ja, es ging ja so weit, dass einer der beiden Abgeordneten, war nur ein zweiter, Stefan Repple, des Saales verwiesen wurde. Er hatte von roten Terroristen gesprochen. Das war die Bezeichnung der SPD. Er ist dann ja interessanterweise auch von der eigenen Partei mit einem Parteiausschlussverfahren offensichtlich belegt worden. Also da sehen wir, es gibt in der Partei durchaus große Auseinandersetzungen, die genau die entscheidenden sind, nämlich wer letztlich weit über den, nennen wir es mal, demokratischen rechten Bereich hinausreicht in einen Rand. Und da gehörte offensichtlich Herr Repple dazu, der für die Junge Alternative dann auch explizit Werbung gemacht hat, von guten Jungs spricht bei einer der Jugendorganisationen, die ja zum Teil, jedenfalls in gewissen Verbänden, ausgesprochen rechts aussieht und auch von der AfD zum Teil, weil sie Angst hat vor einem Verfassungsschutzverfahren, das möglicherweise sogar mit der Grundgesetzwidrigkeit enden könnte, mit einem Verbotsverfahren im schlimmsten Fall. Sie hat Angst davor und guckt natürlich jetzt selber sehr genau hin. Ich fand bloß eins interessant, ich bekam das gar nicht mit. Man muss ja eins sagen, um darauf zurückzukommen, auch der Satz, wenn er von sozialdemokratischer Seite kam, ihre Vorgänger sind mit Stechschritt durch das Brandenburger Tor marschiert. Mhm. Man muss sich dann natürlich auch fragen, wie weit auch die Gegenseite mit dem immer gleichen Vorwurf, das sind alles Nazis, Nationalsozialisten, nicht auch sehr hart vorgeht. Also wenn jetzt wir uns darüber ereifern, dass die SPD als rote Terroristen bezeichnet wird, ist natürlich auch diese Aussage, dass der Gegner eigentlich nur die Nachgeborenen der Nazis sind, ein maximaler Vorwurf, bei dem ich sagen muss, ich weiß nicht, inwieweit der Sozialdemokrat daraufhin einen Ordnungsberuf bekommen hat, wo man auch die Frage aufwerfen muss, müssen wir da nicht auch mit gleichem Maß messen und die Frage stellen, was ist auch da eher abschneidend und führt dann dazu, dass natürlich solche Reaktionen erfolgen.
Es war der FDP-Abgeordnete, der das gesagt hat, zur Verteidigung der Sozialdemokraten im Landtag, die eben vorher so beschimpft
wurden.
Das ist
dann,
Aber, das will ich nur sagen. Also ich finde, da müssen wir irgendwie einen Deal finden. Meine Tendenz wäre, eher zu sagen, lasst uns zulassen, dass es etwas ruppiger wird im Parlament. Ja. Also dass man vielleicht wie in den 50er, 60er Jahren es auch üblicher war, im deutschen Parlament wieder stärker im Prinzip solche Spitzen zulässt und auch solche Übertreibungen. Oder alle zivilisieren sich, aber ich glaube, das ist im Moment nicht drin. Aber das wäre...
Das teile ich übrigens auch. Ja. Da sind wir manchmal noch sehr zurückhaltend. Ich finde natürlich, es gibt Grenzen, das ist ganz klar. Und offensichtlich gibt es, das muss man nochmal deutlich sagen, im Falle des Mitglieds der AfD, Repple, offensichtlich große Grenzen, die selbst die Partei für geboten hält, einzuhalten. Denn sonst hätte sie ihn jetzt nicht mit einem Parteiausschlussverfahren belegt. Aber ich meine auch da, das ist deswegen die Replik auf den FDP-Mann, man muss dann aufpassen, dass man nicht im Überschuss den Gegnern immer wieder die Munition liefert, zu sagen, wir werden quasi besonders an die Abseite gedrängt. Das ist dann, das meine ich, denkbar falsch.
Der Brexit ist das bestimmende Thema dieser Woche. Am Abend hat Theresa May das Misstrauensvotum ihrer eigenen Fraktion überstanden. Heute Abend reist sie nach Brüssel zum EU-Gipfel mit dem Versuch, noch irgendwas rauszuholen an Zugeständnissen. Angela Merkel ist naturgemäß, wenn Gipfel ist, heute Abend auch dabei. Und deswegen hat auch der Bundestag heute Vormittag über den Brexit debattiert. Kleine Erweiterung unserer Gesprächsrunde daher. Neben Albrecht von Lucke ist uns Klaus Remme aus dem Hauptstadtstudio zugeschaltet, der die Debatte verfolgt hat. Klaus Remme, was war die Kernbotschaft?
Ja, eine Stunde lang wurde debattiert. Keine Nachverhandlungen. Natürlich der Tenor des Bundesaußenministers, der die Aussprache eröffnete. Und ich habe mich dann aber in den Wortmeldungen, in der Verfolgung derselben eigentlich auf die Opposition mal konzentriert, weil wir doch gestern und auch vorgestern von Angela Merkel zu der Position der Bundesregierung gehört haben. Franziska Brandner von den Grünen hat eine sehr, sehr engagierte Rede gehalten, ist auf diese Auffanglösung, die sogenannte Backstop-Regelung zu Nordirland zu sprechen gekommen und hat gesagt, falls May sich durchsetzen sollte und hier noch Nachbesserungen durchsetzt aus der Sicht der britischen Premierministerin, dann wäre das Ergebnis eines, dass man sich, Zitat, in die Haare schmieren könne, und kam überhaupt auf Folgewirkungen zu sprechen, die sehr viel weiter gehen als nur die EU oder Großbritannien betreffen, falls man nochmal nachgibt.
Die Schweizer gucken sehr genau, was gerade mit Briten passiert. Die warten nämlich nur drauf, dass wir Sonderausnahmen für die Briten machen und dann die Schweizer sagen, das hätten wir gerne auch. Und dann werden die Norweger kommen und sagen, das hätten wir auch gerne. Und dann kommt Le Pen und sagt, das hätte ich auch gerne. Und das ist das große Risiko. Deswegen darf es da keine Rabatte geben, keine Rosinenpickerei. Wir müssen unseren Kontinent retten, unsere Europäische Union. Und auf Wahnsinn darf man nicht mehr Wahnsinn geben, sonst kriegt man nur noch mehr Wahnsinn.
Emotional argumentierte auch die FDP. Alexander Graf Lambsdorff sprach von Königin Elisabeth als unserer geheimen Queen of Hearts. Und Marco Buschmann, der konnte sich überhaupt nicht damit abfinden, dass es vor diesem Europäischen Rat keine Regierungserklärung der Bundeskanzlerin zu diesem Thema gibt. Sie verweigert sich, sagte er. Wir betteln hier wie gegenüber einem Gutsherrn oder einer Gutsfrau. Das kann nicht sein. Und die FDP brachte gleich einen Gesetzesentwurf mit, der sicherstellen soll, wenn er denn durchgegangen wäre, dass die Regierungschefin jedes Mal vor einem Rat eine solche Erklärung abgibt. Kontraposition AfD will ich noch kurz erwähnen. Harald Weil von der AfD.
Lassen Sie die Briten gehen und aufzeigen, dass es sehr wohl ein Leben nach der EU gibt. Und dass nach eventuellen Dellen in einem Umstellungsprozess sich bald keiner mehr daran erinnern kann, warum in aller Welt man diesen kontinentaleuropäischen Zirkus überhaupt so lange mitgemacht hat.
Interessante Position, wurde auch vorgestern der parlamentarische Geschäftsführer der AfD den Verlust der Briten als dramatisch geschildert hat. Mhm.
Interessante Breite im Parlament. Kernbotschaft ist aber, Sie sagten sie, nicht nachgeben in Brüssel. Franziska Brandner haben wir gehört, die von dem Risiko spricht, mit Blick auf die Schweiz und Norwegen. Jetzt ist natürlich Großbritannien nochmal eine ganz andere Kragenweite als die Schweiz und Norwegen. Und wenn wir über Risiko sprechen, könnte man ja auch sagen, es ist auch ein Risiko, dass, wenn Europa hart spielt, auch heute in Brüssel, der Boden für die möglicherweise letzte rationale Verhandlungspartnerin, die wir in London haben, weg ist. Und wen wir dann kriegen, wissen wir überhaupt nicht.
Ja, ich teile das. Ich war ein bisschen jetzt auch überrascht, Frau Brandner. Ich kann das Argument verstehen. Das haben wir aber auch seit Beginn der Verhandlungen gehört, dass letztlich die Europäische Union zuallererst dem eigenen Zusammenhalt Rechnung tragen muss. Momentan hat man aber eher den Eindruck, dass die Chaotisierung so weit gehen könnte, dass am Schluss natürlich das absolute Chaos im Verhältnis zu Großbritannien herauskommt. Wir haben ja ohnehin auch seitens der Regierungsvertreter, gestern auch Angela Merkel, noch einmal gehört, dass Konzessionen am Vertrag gar nicht mehr gemacht werden können. Aber trotzdem ist doch die Frage, inwieweit man Frau May doch noch irgendwie unterstützen kann. Denn das Gegenbild, was wir doch gegenwärtig erleben, ist ja in der Tat offensichtlich auf britischer Seite eine Bereitschaft, interessanterweise übrigens auch gerade seitens einer Männergilde, interessanterweise auch von Männern, die man ja seit Boris Johnsons Entscheidung zugunsten des Brexits bis jetzt zu Therese Mogg als die Männer, die einer ungeheuren elitären Schicht zugehören, die auch letztlich verantwortungsvoll mit dem Lande, ob ihre eigenen abgesichert, gar nicht umgehen müssen. Da hat man den Eindruck, es wird etwas an die Wand gefahren, was am Schluss chaotisch ist und negativ für Europa wie für Großbritannien.
War übrigens auch ein Moment in der Debatte, der für Heiterkeit sorgte. Katharina Barley sagte, es ist wieder typisch, und sie verwies auf David Cameron und auf Nigel Farage. Ja. Die Männer richten den Unfug an und die Frauen, Theresa May, zuvorderst, müssen das Ganze jetzt wieder richten. Da wurde fraktionsübergreifend laut gelacht. Ich glaube, dass das, was gefragt wurde, eben gerade doch auch den Grundton des Antrags der Regierungsfraktionen trifft. Da steht nämlich drin, der Austritt der Vereinigten Königreichs aus der EU wird nur Verlierer zurücklassen. Das ist die Situation, wie sie die Bundesregierung sieht. Sie sagt aber auch deutlich, eine bessere und für beide Seiten fairere Austrittsvereinbarung wird es nicht geben. Zitat, es muss allen klar sein, dass das fein ausbalancierte Gesamtpaket nicht wieder aufgeschnürt werden kann.
Es ist ja auch ein europäisches Drama insgesamt gerade. Albrecht von Lucke, Sie haben das am Anfang der Sendung angesprochen. Wir haben die britische Situation, ein Land, das im Prinzip seit 2 Jahren von der europäischen und von der Weltbühne als Akteur verschwunden ist in Selbstbeschäftigung. Wir haben jetzt eigentlich das zurückgekehrte Frankreich, wo man die Hoffnung hatte, da ist endlich wieder politische Kraft und Macht in trouble mindestens. Das ist schon eine außenpolitisch ziemlich verfahrene Situation.
Ja, dramatisch, wenn wir uns bewusst machen, dass wir ja spät gewordene Demokraten sind. Man muss es mal in aller Härte so formulieren. Wir uns Staaten mit einer ungeheuren demokratischen Tradition gegenübersehen. Großbritannien, die letztlich älteste Demokratie. Wir dürfen die amerikanischen, die Vereinigten Staaten noch hinzufügen. Aber auch natürlich Frankreich. Alles Staaten mit einer ganz anderen demokratischen Tradition, die so im Kern die Frage aufwerfen, ist diese Demokratie überlebensfähig? Auch im Falle Macrons, ich hatte es vorhin angerissen, ein Hoffnungsträger sondergleichen, bei dem man fatalerweise auch unsere Regierung den großen Vorwurf machen muss, dass sie nicht weit früher ihm zur Seite gesprungen ist. Er wäre vielleicht dadurch auch innenpolitisch stärker, wobei er natürlich selber eminente Fehler gemacht hat, sich als Volkstribun abgesetzt hat, fast in majestätische Höhen und gar nicht erkannte, dass diese Volkszustimmung, die er fast mehr inszenierte, schon lange erodierte. Das ist aber ein Absturz. Und die große Frage, auch auf Frankreich bezogen, bleibt ja, wo sind die Institutionen, die dann, wenn Volksparteien nicht mehr existieren, eine solche Demokratie stabilisieren, wenn der Volkstribun gewissermaßen die Zustimmung des Volkes verliert. Und insofern ist die Lage sowohl von Großbritannien aus betrachtet, als einem Abgänger, aber auch von der kontinentalen Situation, wo die deutsch-französische Achse jetzt durch Frankreich wieder dramatisch geschwächt ist, so eminent schwierig. Und ich finde das Bild mit den starken Frauen auch insgesamt treffend. Man kann ja wirklich mittlerweile in Bilanzierung dieses Jahres fast sagen, man muss fast zum Feministen werden, wenn man sich anguckt, in welcher Weise in diesem Jahr die alten Männer gegen jede Vernunft gespielt haben. Auch bei uns im Sommer hatten wir ein Spiel von Horst Seehofer gegen die Demokratie, gegen die gewachsene Fraktionsgemeinschaft. Wir hatten das Gleiche von Anfang an. Wir haben den Namen Boris Johnson genannt, Rees-Mogg jetzt dazu. Aber auch hier ist es ersichtlich, mittlerweile fast eine Spaltung, die geschlechtergelagert ist, aber die auch, und das meine ich, es unterliegt dem manchmal auch eine finanzielle Lage. Denn es ist oftmals so, in England ist es exemplarisch so, dass das Spiel der gut Situierten, der Camerons, der Johnsons, vor denen wir ja wissen, dass sie in ihrer eigenen Verbindung darauf gewettet haben, wer am weitesten kommt, dass es ohne große Gefahren für sie selbst läuft. Aber am Schluss ist es die Bevölkerung, die jetzt gerade beim Brexit ungemeinen Schaden nehmen wird, wenn es gar am Schluss noch chaotisch ausgeht.
Das ist die feministische Interpretation. Wir haben jetzt nicht übermäßig viel Zeit. Insofern will ich nicht eine zu große Welle auslösen. Aber ich finde, gerade angesichts dieser Situation könnte man auch sagen, es ist die absolute Krise des Nationalstaates als ordentlicher und vernünftiger politischer Rahmen.
Na, es ist die Krise nicht so sehr des Nationalstaates, glaube ich, als der Multilateralisten. Das ist ja das, was nun wirklich so kläglich ist, dass das Gegengewicht gegen das, was gerade beschrieben wurde, so schwach ausfällt und auch die jüngeren Männer in Verantwortung, wenn ich auf Heiko Maas schaue, nicht in der Lage sind, hier ein Potenzial zu bieten, auf das man Hoffnung setzen kann. Da ist das Schlagwort der Allianz der Multilateralisten. Aber es wird eben in den Jahresbilanzen, die jetzt zu ziehen sind, sehr, sehr klein geschrieben werden, weil wir auch Monate, nachdem es das erste Mal ausgesprochen wurde, nicht wissen, was soll das eigentlich heißen, wer gehört dazu, wie schlagkräftig ist denn diese Gruppe. Und Beispiele, die wir sehen, wenn zum Beispiel Deutschland Kanada hätte beispringen können in einer Kontroverse mit Saudi-Arabien, doch eher darauf zeigen, dass das eine Etikette ist.
Klaus Remmer, vielen Dank für diese Einschätzung und Informationen aus dem Hauptstadtstudio. Albrecht von Lucke, wir müssen noch diskutieren und in gewisser Weise hat das was zu tun mit Ihrem grundfeministischen Impuls.
Ja.
Berlin will sich einen neuen Feiertag genehmigen. Das Abgeordnetenhaus debattiert gerade darüber in diesen Minuten. Und zwar möchte die rot-rot-grüne Koalition den 8. März, den Weltfrauentag, zum gesetzlichen Feiertag machen. Albrecht von Lucke hat sich gerade schon geoutet als der große Feminist. Und wahrscheinlich applaudiert er dieser Idee. Und ich sage schon mal vorsichtshalber, ich nicht.
Ja, ich fand das, war wohl gleich zu korrigieren, ein Feminist kann ja ein Mann gar nicht für sich reklamieren zu sein. Ich bin bloß ob der Einsicht die Notwendigkeit dazu gekommen, dieses Jahres doch als einen großen Sieg der Frauen und ihrer vernunftbasierten Argumentation zu begreifen.
Ja,
aber jetzt
Rückzug,
an dem Punkt, ja, aber an dem Punkt, wenn es jetzt der offensichtlich dann der 8. März, der ja wohl der Frauentag ist, dann sein sollte, dann finde ich das letztlich nur eine ausgleichende Gerechtigkeit, um an dem Punkt zu sagen. Wir haben ja lustigerweise den Himmelfahrtstag, 30. Mai meines Wissens, ist ja klassischerweise der Tag, immer variierend wohl, aber ist es jedenfalls, letztes Mal war es der 30. Das ist der Tag, an dem die Väter natürlich nur gewissermaßen
das schmerzt mich ehrlich gesagt als Christenmensch, der ich insgeheim bin, dass dass Christi Himmelfahrt irgendwann zum Vatertag umdeklariert wurde.
Also ja, aber Christi in unserer zutiefst säkularisierten Gesellschaft müssen wir doch akzeptieren, dass das in der landläufigen Meinung der Tag ist, an dem Männerhorden bewährt mit alten Wägelchen und Bier und Wein durch die Gegend ziehen, um volltrunken nach Hause zu kommen.
Also, aber der Ausgleich wäre jetzt, das ist jetzt aber wahrscheinlich sehr unfeministisch, weil ich das sage, der Muttertag.
Eben, das wäre das, die Ironie der Geschichte. Dann würden aber sämtliche Frauen sich ja vielleicht auch wieder zu der großen Solidargemeinschaft aller Frauen zusammenfassen. Das wären dann alle. Ich würde es ihnen gönnen. Also insofern sei es drum. Das ist jetzt ein Schmankerl. Also wir wären ja darum herum. Wir müssten dann nicht mehr irgendwie uns am Arbeitstag dann gewissermaßen als gute Bekenner zum Frauentag erweisen. Als alter Westdeutscher muss man ja sagen, dieser 8. März war ja klassischerweise weit mehr im Osten. Das ist für mich interessant, ein großes Ereignis. Ja. Ich kann mich nicht erinnern, das ist ein großes Datum.
Blumen geschenkt. Ja,
geschenkt und das war also gewissermaßen.
War aber auch kein Feiertag, oder? Ich gucke gerade mal in die Regie, ob da Kolleginnen oder Kollegen aus dem Ostteil Deutschlands sind. Egal, aber es ist Albrecht von Lucke ja auch meistens ein Vergleich. Ich hätte auch nichts gegen den 8. März als Weltfrauentag. Ich denke bloß, gerade Berlin hätte zum Beispiel mit einem Tag einen sehr viel besseren Tag, der 9. November.
Ja, selbstverständlich, das ist klar. Das wäre ja sogar auch in der Tat ein innovativer Vorschlag, wenn Berlin denn sagen würde, wenn es schon der Bund nicht geschafft hat, den wesentlich wichtigeren Tag, wir wissen alle, es war Kohls Entscheidung, den 3. Oktober, als den protokollarischen Tag zu wählen, den wesentlich wichtigeren Tag, den 9. November nicht zu nehmen, dann machen wir es aus Berliner Tradition, das hätte was, gar keine Frage, wäre ein Fingerzeig, denn es ist nun mal ja auch Berlin gewesen, an dem dieses Datum mehr als in allen anderen Teilen des Landes diese Bedeutung hatte.
Mhm. Egal, wann er kommt, ich nehme ihn, Sie wahrscheinlich auch. Ja, Albrecht von Lucke, das war ein Werktag hier mit Ihnen im Studio. Vielen Dank für den Besuch.
Danke Ihnen.